Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute der Vater, der alles kann, die Mutter, die überall hilft, wie die Deutschen die Nachkriegszeit erlebten.
Die Nachkriegszeit war die schlechteste Zeit Deutschlands. So zumindest sahen dies 80% der Deutschen bei einer Meinungsumfrage im Jahr 1951, 6 Jahre nach Kriegsende und dem Sieg über die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Den 8. Mai 1945 hatten sie nicht als Befreiung empfunden, sondern als schändlichen Zusammenbruch, als die eigentliche Katastrophe in der deutschen Geschichte.
Heute Nacht, 8. Mai 1945, beginnt die Waffenruhe. Der Krieg ist zu Ende. Was für ein bitteres Ende. In England, den USA und der Sowjetunion feiert man heute und morgen den Frieden. Siegesfeiern, welch ein Aufatmen für die anderen. Friede für die anderen nur. Für uns Deutsche nie mehr. Aller Glaube, alle Opfer waren vergebens.
So schrieb Lore Walp 1945 in ihr Tagebuch, das sie in den 1980er Jahren kritisch reflektierte und veröffentlichte.
Diese Sicht galt natürlich nur für die Mehrheitsdeutschen, nicht aber für KZ-Häftlinge, nicht für politische Gegnerinnen und Gegner des NS-Regimes, nicht für die wenigen überlebenden jüdischen Menschen. Sie empfanden und erlebten den Zusammenbruch Deutschlands als ihre Befreiung.
Dennoch waren die Deutschen besonders in den Städten bei Kriegsende erleichtert, weil nun die massiven Bombardierungen schlagartig aufhörten. Man konnte schlafen, ohne Angst vor Fliegeralarm, ohne nachts in die Bunker rennen zu müssen.
Wir hatten Erwachsene und Kinder diese Zeit des Luftkriegs erlebt, das Eingeschlossensein in den Luftschutzkellern, diese Zeit, als der Krieg nach Deutschland kam.
Folgt man der NS-Propaganda, war der Durchhaltewillen der Deutschen ungebrochen. Die NS-Führung wollte die Ängste der Menschen im Kriegsalltag unterdrücken. Sie entsprachen nicht der geforderten Wehrhaftigkeit, nach der besonders von den Jungs Stärke gefordert wurde. Von einer ausgesucht schaurigen Darbietung berichtete die Rhein-Mainische Zeitung, das amtliche Parteiorgan der NSDAP, am 29. Januar 1945.
Kleiner Mann im Bunker. In dem gedämpften Volksgemurmel der Bunkergemeinschaft tönt eine helle Knabenstimme. Das Reden verstummt. Es geschieht zum ersten Mal, dass in der Trutzburg ein Junge das Wort ergreift. Es ist ein Pimpf, der ohne Spuren von Verlegenheit seine Jungfernrede hält.
Achtung, Achtung! Feindliche Jäger überfliegen zurzeit den Raum! Mehrere Kampfverbände nähern sich dem Gaugebiet. Luftschutzmäßiges Verhalten ist geboten.
Fixer Junge, denken die Männer. Die Frauen streichen in Gedanken über den hellen Schopf des Knaben. So ein Kind, sagt eine von ihnen, und doch schon reifer als sonst ein 9- oder 10-Jähriger.
Kriegsjahre zählen doppelt, bemerkt ein Alter.
Wie ein Fanfarenstoß durchdringt die Stimme des Knaben den Raum.
Die letzten feindlichen Flugzeuge haben das Gaugebiet verlassen. Entwarnung!
Er hat seine Pflicht getan. Der kleine Mann im Bunker.
Es spielt keine Rolle, ob dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Wichtig bei diesem propagandistischen Zeitungsartikel ist die darin transportierte Beurteilung von Kindheit, die Anforderungen, die an diese Kinder gestellt und als positiv und erstrebenswert vermittelt wurden. Der Pimpf sei reifer gewesen, als es in seinem Alter üblich sei, wird respektvoll von den fiktiven Müttern bemerkt und anerkennend bemerkt auch ein Alter, hier verstanden als ein erfahrener, kampferprobter Volksgenosse, Kriegsjahre würden doppelt zählen.
Mit dieser ideologisierten Anforderung an Durchhaltewillen und Härte setzte sich eine Schriftstellerin auseinander, die in Nürnberg geboren und hier doch fast vergessen ist.
Gisela Elsner gelang mit ihrem Buch Fliegeralarm eine bitterböse Abrechnung mit der NS-Gesellschaft, in der sie aufgewachsen war. Das Buch erschien 1989 im Wiener Paul-Zollnall-Verlag. Bei der Beschreibung des Bombenkriegs persifliert sie die NS-ideologische Indoktrination und nimmt dabei eine kindliche Perspektive ein.
Meine Mutter brauchte uns nicht zu wecken. Das Schrillen der Sirenen hatte uns bereits aus dem Schlaf geschreckt. Als sie in ihrer grauen Persianerjacke, die sie über ihrem zerknitterten, zerschlissenen, hellblauen Nachthemd trug, mit hochhackigen goldenen Stöckelschuhen und mit hässlichen, schwärzlichen Lockenwicklern in unser Kinderzimmer stürzte, saßen wir schon hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und jederzeit bereit für unseren Führer Adolf Hitler zu sterben in unseren Kinderbetten. Fliegeralarm, sagte mit einer trotz seiner Schläfrigkeit unüberhörbaren Begeisterung mein Bruder Kiki, dem meine Mutter, deren hartnäckige Weigerung, für die Winterhilfe Socken zu stricken, uns Kinder in Verlegenheit brachte, jetzt jene von ihr selbst gestrickten, bräunlichen Wollstrümpfe über die zappelnden Füße zog. So halt gefälligst still, ermahnte sie ihn. Ich will keine Strümpfe anziehen, sie kratzen, protestierte Kiki, der jeden Abend vor dem Zubettgehen eine mit einem pechschwarzen Hakenkreuz verzierte, blutrote Schachtel, in der sich naturgetreue Miniaturnachbildungen unserer deutschen Wehrmacht mitsamt einer naturgetreuen Miniaturnachbildung unseres Führers befanden, nur damit dieser Schachtel, während ihr schlief, nichts passierte, unter seinem Kopfkissen zu verbergen pflegte. Noch immer schrillten die Sirenen. Bombenangriffe, bei denen die Detonation jeder Bombe uns Kindern das zu bescheren verhieß, was wir als Geschenke aus dem Himmel zu betrachten pflegten, zählten zu den denkwürdigsten Ereignissen meines Lebens. Während auf den weihnachtlichen Gabentischen von Jahr zu Jahr kläglichere und für uns zudem völlig unbrauchbare Geschenke des Christkinds, an das wir dank der Enthüllungen meiner Freundin Gabi Glottertal längst nicht mehr glaubten, dergestalt ausgebreitet lagen, dass die Lücken zwischen den Geschenken auffälliger waren als die Geschenke, erwiesen sich die Bombentrichter, in denen wir, zäh wie Leder, auf der Suche nach jenen metallen schimmernden Bombensplittern, allen Verboten und Drohungen unserer Eltern zum Trotz, unermüdlich herumkrochen, sowie die Ruinen, in die wir nach dem für uns als nur wünschenswert erachteten Tod der verschütteten ehemaligen Besitzer einzogen und nicht zuletzt die Trümmerhaufen, die Bewohner der Siedlung, in der sich die Siedlungsbauhälfte meiner Eltern befand, nach jedem Bombenangriff zu unserem Entzücken jammernd und wehklagend zusammentrugen, als wahre Fundgruben für uns Kinder. Für uns gab es nichts Großartigeres als diesen Weltkrieg, der unsere Eltern in Angst und Schrecken versetzte, aber uns Kinder zu den Besitzern von Ruinen machte, der uns Kindern dank der Trümmerhaufen zu Schätzen verhalf, die unsere jammernden und wehklagenden Eltern uns nicht zu bieten hatten, der uns Kindern vor allem jene märchenhaften Bombentrichter bescherte, die wir in Schutt und Asche herumwühlend, in Schmutz und Dreck herumbuddelnd nach jenen Bombensplittern durchsuchten, die unter den Kindern in der Siedlung als die gültige Währung galten. Eine krisenfeste Währung, mit der wir Gebühren für Ruinenbesichtigungen erstatteten, eine krisenfeste Währung, mit der wir die geforderten Preise für Dinge bezahlten, deren Besitz wir ohne Bombensplitter niemals erlangt hätten. Eine krisenfeste Währung, mit der wir Privilegien erwarben und uns zu den Herren der Siedlung machten.
Alltag im Bombenkrieg. So absurd diese Schilderung sein mag, so bestätigen andere im Krieg groß gewordene Kinder Ähnliches, so die Nürnbergerin Anna-Maria Braun, die sich zusammen mit anderen Kindern in der Nürnberger Gartenstadt auf die Suche nach Bombensplittern machte.
Und wir Kinder haben dann, wenn die Angriffe vorüber waren und so, sind wir, also zwischen den Gärten bei uns war immer so, dass die Häuserei und dann der Garten und dann Garten entgegensetzt. Und da dazwischen Gartenweg, Gängle hat es geheißen, also Gartenweg sozusagen. Dann sind wir die Gartenwege entlang und die Straßen und haben geschaut, ob wir Bombensplitter finden. Und die sind verschachert und verhandelt worden, also nicht gegen Geld, was weiß ich. Super, und die größten Gezackelten waren die tollsten und die schwersten waren die besten. Und die, wo sie einen gelben Rand gehabt haben vom Spevel, die waren noch am wertvollsten. Ja, die haben wir gesucht dann da. Die Splitter haben wir gesammelt, Bombensplitter. Das ist ein bisschen makaber, ne? Aber es war so, es war halt so.
Was in diesem kurzen O-Ton nicht fühlbar wird, ist die Angst im Krieg, die trotz aller kindlichen Unbedarftheit tiefe Verunsicherung und Verstörung hervorrief. Aus umfangreichen Gesprächen, die Ulla Roberts Anfang der 90er Jahre mit der Generation von Töchtern führte, die in den Jahren zwischen 1933 bis 1943 geboren waren, tritt dies deutlich hervor. In ihrem Buch »Starke Mütter, ferne Väter« lässt sie zahlreiche Frauen zu Wort kommen.
An die Bombardierungen unserer kleinen Stadt 1945 erinnere ich mich. Wir Kinder standen mit unseren Müttern an einem eigenen Berghang, dort wohnten wir, und schauten auf die im Tal gelegene Stadt. Ich war begeistert von dem großen Feuer und habe erst am nächsten Tag das Entsetzen der Erwachsenen begriffen, als unsere Mutter mit uns die zerstörte Stadt besichtigte. Außerdem erinnere ich mich noch an meine Angst während des Aufenthalts im Luftschutzkeller in der Schule oder zu Hause.
Söhne, so wurden auch die im Krieg geborenen Töchter dazu erzogen und angehalten, ihre Ängste zu überwinden und Abschiede zu verkraften und hinzunehmen. Diese Sozialisation sowie weitere Erschütterungen durch Kriegserfahrungen führten zu einer sehr frühen Autonomie, um die Ereignisse psychisch verkraften zu können.
Doch entgegen den Durchhalteparolen von NS-Eliten und fanatischen NationalsozialistInnen sahen es dennoch viele Mütter als ihre Aufgabe an, die Angst ihrer Kinder aufzufangen. Trotz eigener Panik und Furcht blieben viele ansprechbar für die Nöte ihrer Kinder. Sie schützten sie vor schadhaften Erlebnissen und gaben ihnen Erklärungen für das, was um sie herum geschah.
In den erwähnten Interviews, die Ulla Roberts führte, berichteten Zeitzeuginnen, das Wichtigste sei für sie gewesen, nicht alleine mit den eigenen Fantasien und Ängsten geblieben zu sein. Schlimmer als ein schreckliches Ereignis wurde es empfunden, keinen stützenden und schützenden Halt in der erwachsenen Bezugsperson gefunden zu haben. Fanden sie in einer bedrängten und beängstigenden Situation bei ihren Müttern Geborgenheit, stärkte dieses Gemeinschaftsgefühl ihr Urvertrauen.
Trotz dieser frühen Autonomie gingen somit viele Mädchen mit ihren Müttern häufig nahezu symbiotische Beziehungen ein, während sie zu ihren Vätern ein distanziertes Verhältnis hatten. Die Väter waren abwesend.
Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, spielten die Väter eine wichtige Rolle in den Wünschen und Sehnsüchten der Kinder, dies jeweils in unterschiedlichem Maß für Töchter und Söhne, weil diese sich geschlechtsspezifische Identifikationsfiguren suchten.
Diese Identifikationssuche musste mit Fiktionen und Wunschbildern bestückt werden, mangels körperlicher Präsenz. Die Erinnerungen an den Vater, der selten auf Fronturlaub nach Hause kam, verblassten schnell. Durch Erzählungen der Mütter sollte die Erinnerung aufrechterhalten werden, unterstützt durch Fotos.
Aufgrund der Kriegssituation war es in der Kriegs-, aber auch noch in der Nachkriegszeit den wenigsten Mädchen und Jungen möglich, eine Annäherung an den Vater im frühkindlichen oder heranwachsenden Stadium zu erleben, was folgenreich für ihre Entwicklung war. Bei den Kindern entwickelten sich innere Polarisierungen zwischen völliger Negierung und Ablehnung des Vaters nach seiner Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft oder aber der absoluten Idealisierung, dem intensiven Werben um Anerkennung und Liebe.
Infolge des Kriegsgeschehens hatten sich die Rollenverteilungen zwischen den Geschlechtern verändert. Nun wurde die Mutter zur Vermittlerin von zwei Sozialisationswelten, des intimen inneren Raumes in der Familie und der Position in der Welt draußen.
Meine Mutter ist während des Krieges richtig aufgedreht, aufgelebt, obwohl das zu dieser Zeit gar nicht passte. Aber als Vater in den Krieg zog, hatte sie plötzlich Verantwortung bekommen, die ihr immer abgenommen worden war. Sie war plötzlich eine ganz andere Mutter, so befreit. Auf einmal konnte sie nach ihren Vorstellungen entscheiden und handeln, und wie sie das konnte. Ich war die Älteste, mein Bruder 3 Jahre jünger und die kleine Schwester noch ein Baby. Und ich durfte ihr dann viel helfen. Wir sind richtig eng zusammengewachsen, und sie hat viel mehr für mich getan als vorher, als Vater noch da war. Sie hat sich auch sehr für andere eingesetzt, für andere Frauen in der Nachbarschaft und ältere Leute. Daran kann ich mich gut erinnern.
Viele Interviewpartnerinnen zeichnen ein Bild von der starken Mutter. Die Nationalsozialisten hatten Frauen aus den öffentlichen Herrschaftsbereichen ausgeschlossen. Die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink war die einzige Frau, die je im nationalsozialistischen Staat öffentliche Reden halten durfte. Sie machte die unterschiedlichen, sich gegenseitig ergänzenden Aufgabenfelder von jeweils deutschen Frauen und Männern deutlich.
Wenn es das Ziel nationalsozialistischer Männergemeinschaften ist, Männer zu soldatischer und ritterlicher Haltung zu erziehen, so wollen wir versuchen, Frauen mit mütterlichen Herzen heranzubilden. Beide gehören zusammen und brauchen einander. Denn der Ritter und die Mutter haben zu allen Zeiten in der Geschichte eins gemeinsam gehabt, nämlich das Beschützen alles dessen, was schutzbedürftig ist. Es ist immer Aufgabe des Ritters gewesen, Schutzloses mit seinem Schild zu decken. Die Frau aber folgt ihrem Lebensgesetz. Als Hüterin alles Lebendigen und alles Wachsens wird sie zur Mutter ihres Volkes. So stehen auch heute die deutschen Frauen in jeder Situation bei den deutschen Männern. Denn beide haben das Kostbarste zu schützen, was es für uns gibt, die deutsche Nation. Der Einzelne ist vergänglich, das Volk aber trägt den Ewigkeitsgedanken in sich. Diesen Glauben an die Ewigkeit unseres Volkes hat uns Adolf Hitler geschenkt. Und wer könnte ihn besser verstehen als die deutsche Frau und Mutter, die selbst eine Repräsentantin des Zukunftsgedankens und Zukunftswillens ist.
Während Männer den Bereichen Politik, Wirtschaft und Militär innerhalb des NS-Staates zugeordnet wurden, sollten Frauen den Erziehungsauftrag des völkischen Staates erfüllen. Sie sollten, Zitat, kerngesunde Körper heranzüchten.
Es war jedoch eine widersprüchliche Politik. In den letzten beiden Kriegsjahren mussten die Frauen weit über das propagierte Frauenbild hinaus tätig werden. Auch ihr Einsatz im Kriegsgeschehen war dabei mit eingeschlossen.
Zwar hatten die Frauen sich dies nicht selbst gewünscht und eingefordert. Es war ihnen durch die NS-Politik aufoktroyiert worden, dennoch erfuhren die nichtjüdischen deutschen Frauen individuell betrachtet durch die NS-Politik eine Aufwertung ihrer Hausfrauen- und Mutterrolle bei gleichzeitiger Funktionalisierung ihrer Person.
Die Mütter hatten in ihrer Lebenszeit zahlreiche Veränderungen erlebt. Im NS-Staat waren sie als junge Frauen Ziel nationalsozialistischer Mütter- und Bevölkerungspolitik. Dann wurden sie zur gesuchten Arbeitskraft im Produktionsprozess für den Krieg und bei Kriegsausbruch und der Trennung von ihren Männern wurden sie zu Alleinerziehenden und Alleinernährerinnen, zu Verwalterinnen des Notstandes.
Die Handlungsspielräume dieser Frauen erweiterten sich. Sie wurden selbstständiger und machten bislang unbekannte Erfahrungen.
Die Vorstellungen, die Kinder im Krieg und in der Nachkriegszeit von einer Frau bekamen, wurden durch das Vorbild dieser Mütter und das von anderen Frauen in ihrem Umfeld geprägt, durch deren aktives Handeln. Die Mütter blühten auf, sie wurden gefordert und waren in ihrem Element.
Die Nachkriegsgesellschaft war in erster Linie eine weiblich dominierte Gesellschaft. Jede sechste Frau zwischen 16 und 65 Jahren war alleinlebend, das heißt ohne einen Mann, dafür aber meist mit Kindern.
Die Frage der Töchter an die Mütter, weshalb sie nach Kriegsende bei der Rückkehr ihrer Männer bereit waren, ihre neu gewonnenen Aktionsräume wieder zurückzugeben und sich dem traditionellen Geschlechterverhältnis unterzuordnen, wenn auch nicht ohne Kämpfe und Brüche, scheint deshalb berechtigt. Doch Historikerinnen werfen noch ganz andere Fragen auf.
Warum wird nicht der Antisemitismus von Frauen bedauert und beklagt, sondern ein Zurück an den Herd nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus?
Die Mütter waren wie die Väter durch die nationalsozialistische Ideologie beeinflusst und von ihr geprägt worden. Von ihren Kindern waren sie vielfach als warmherzige, starke, schutzvermittelnde Persönlichkeiten erlebt worden, die besonders auch nach dem Krieg existenzielle Überlebensaufgaben für sich und ihre Familien übernahmen.
Dieses Bild von der starken Mutter verdunkelte sich, als die Kinder erstmals Ende der 60er Jahre in der Schule von den verbrecherischen Taten und Zielen des NS-Staates erfuhren. Es entwickelte sich ein Spannungsverhältnis in Bezug zur Mutter, dass die Identität der Kindergeneration, sicherlich vor allem die der Töchter, prägte. Diesen ehemaligen Kindern wurde es erst Jahrzehnte später möglich, auch nach der Rolle ihrer Mütter innerhalb der NS-Gesellschaft zu fragen.
Es ist die Haltung unserer Mütter zum Nationalsozialismus, ihre eventuelle Mittäterinnenschaft, die uns als Töchter heute noch zu schaffen macht. Trotz ihrer anerkannt großen Leistungen bei der Sicherung des Überlebens.
Obwohl die NS-Machthaber viele Errungenschaften für Frauen aus der Weimarer Republik zunichte gemacht hatten, wie die politische Teilnahme von Frauen am öffentlichen Leben, hatte die nationalsozialistische Bewegung zahlreiche Anhängerinnen.
Auf dem Reichsparteitag der NSDAP im Jahr 1936 in Nürnberg jubelten die anwesenden Mitglieder der NS-Frauenschaft ihrem Führer Adolf Hitler zu.
Denn für uns ist die Frau zu allen Zeiten der treueste Arbeits- und Lebensgenosse des Mannes gewesen. Man sagte oft, sie wollen die Frau aus allen Berufen drücken. Ich will ihr nur die Möglichkeit im weitesten Ausmaß verschaffen, heiraten zu können und eine eigene Familie mitgründen, helfen zu können und Kinder bekommen zu können, weil sie dann, und das ist nun meine Überzeugung, unserem Volk natürlich am allermeisten nützen. Denn das ist klar und das müssen Sie von mir verstehen. Wenn ich heute einen weiblichen Juristen von mir habe und der kann noch so viel leisten und nebenan eine Mutter mit 5, 6, 7 Kindern und die sind ganz gesund und sind von ihr gut erzogen, dann möchte ich sagen, vom ewigen Standpunkt des ewigen Wertes unseres Volkes aus hat die Frau, die Kinder bekommen kann und die sie nun bekommen hat und die sie nun erzogen hat, und die unserem Volk damit das Leben in die Zukunft geschenkt hat wieder, hat mehr geleistet. Sie hat mehr getan. Sie hilft mit, den Tod unseres Volkes zu vermeiden.
Frauen fanden im Parteiprogramm der NSDAP nur ein einziges Mal Erwähnung unter Punkt 21. Den Müttern ließe die Partei besonderen Schutz zukommen. Stellte man die nichtjüdische deutsche Mutter unter den besonderen Schutz des Staates, wurde von demselben Staat die jüdische deutsche Mutter zusammen mit ihrem Nachwuchs industriell ermordet. Die Ärztin Lucie Adelsberger, Auschwitz-Überlebende, schrieb in ihrem Überlebensbericht:
Nach den Richtlinien der SS brachte jedes jüdische Kind automatisch seiner Mutter den Tod.
Die in Auschwitz angekommene Mütter hielt die SS an, ihre Kinder zu sich zu nehmen. Damit besiegelten sie das Schicksal von Mutter und Kind. Diese Frauen wurden ermordet, weil sie Mütter waren. Nein, genauer, weil sie jüdische Mütter waren.
Viele deutsche Frauen unterstützten das System, hießen es gut, profitierten davon. Die Mehrzahl der deutschen Frauen stand loyal zum NS-Staat, fühlte sich geborgen und aufgehoben im NS-Volkswohlstaat. Wohl kaum eine geschichtliche Epoche macht deutlicher als die NS-Zeit, dass von einer gemeinsamen Geschichte der Frauen nicht die Rede sein kann.
Die Bandbreite der an dem NS-System beteiligten Frauen war groß. Sie agitierten schon in der Weimarer Republik als antisemitische Theoretikerinnen. Sie arbeiteten im NS-Staat als Polizistinnen und Verwaltungsangestellte bei der Gestapo, im NS-Gesundheitsbereich und Fürsorgewesen zur Aussonderung Minderwertiger, als Wehrmachts- und Flakhelferinnen und in Dienststellen für die reibungslose Abwicklung des Verwaltungsmordes.
Selbst in der männerbündisch organisierten SS waren Frauen vertreten. Als Ehefrauen der in den Konzentrations- und Vernichtungslagern eingesetzten SS-Männer, aber auch als KZ-Aufseherinnen mit der Lizenz zur Misshandlung. Die Grenzen zwischen einer vermeintlich weiblichen Heimatfront und einer ausschließlich männlich besetzten Kampffront waren somit längst überschritten. Es kam unter den Bedingungen des totalen Krieges sozusagen zu einem Zusammenbruch der traditionellen Trennung der Geschlechter.
Das genuin Neue an der nationalsozialistischen Frauenpolitik war somit nicht die Unterdrückung und Domestizierung der Frauen und ihre propagandistische Reduzierung auf ein ausschließlich gehorsames Ehefrauen- und Mutterdasein. Hierin unterschied sich die NS-Ideologie nicht wesentlich von der bürgerlichen Gesinnung anderer zeitgenössischer Regierungsformen.
Das genuin Neue war vielmehr die staatlich reglementierte Rassenpolitik und der staatlich legitimierte Antisemitismus, wofür sich Frauen ebenso wie Männer unabhängig ihres Geschlechts zur Verfügung stellten. Obwohl diese Sicht schon seit Ende der 70er Jahre in der US-amerikanischen Forschung bekannt war, hatte sie innerhalb der deutschsprachigen Forschung erst einmal kaum Auswirkungen.
Im Gegensatz zu der häufig vertretenen Meinung, man habe in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht über den Krieg sprechen können, weiß man heute, dass es ganz im Gegenteil ein sehr starkes Bedürfnis gegeben hat, seine subjektiven Erzählungen über die eigenen Kriegserlebnisse weiterzugeben. Was ausgeklammert und verdrängt wurde, war die Erinnerung an den Holocaust.
Vor allem die deutschen Männer haben nicht generell geschwiegen, wie man vielfach lesen kann. Vielmehr ist der Krieg und der positive Held der Wehrmacht zu keinem Zeitpunkt mehr thematisiert worden als in dieser unmittelbaren Phase nach Kriegsende bis in die 50er Jahre hinein.
Die Männer, die als Soldaten den Krieg überlebt hatten und nach ihrer Gefangenschaft zurückkehrten, fanden veränderte Familienverhältnisse vor. Aufgrund begrenzter Kommunikationsmöglichkeiten hatte man sich nicht ausreichend über die jeweiligen Lebensrealitäten austauschen können. Frauen wie Männer hatten unterschiedliche Lernhorizonte und Entwicklungsprozesse durchgemacht.
Die Scheidungsziffer schnellte in der Nachkriegszeit tatsächlich nach oben. Das betraf vor allem diejenigen Ehen, die zwischen 1939 und 1945 geschlossen worden waren, in Form von Ferntrauungen oder während des Fronturlaubs. Die Väter hatten nicht diese physische Bindung zu ihren Kindern entwickeln können, wie die anwesenden Mütter. Sie empfanden keine Verbundenheit und waren ernüchtert über die distanzierte Reaktion ihrer Kinder bei ihrer Rückkehr. Viele Väter kehrten ihre Unsicherheit in Strenge um und forderten Gehorsam und Respekt.
Mein Vater erzählte mir später, es wäre einfach erschlagend für ihn gewesen, nach der langen Gefangenschaft zu Hause seine Frau vorzufinden, die so selbstständig war, so viel Geld verdiente. Und er kam zurück als ein Nichts, ein Niemand, der nichts hatte und ganz neu anfangen musste.
Diese Väter waren bei der Machtübernahme Hitlers junge Männer gewesen. Sie waren erzogen worden, Selbstdistanzierung und Selbstkontrolle auszuüben.
Sie alle hatten die Beeinflussung durch den NS-Staat erlebt, waren in den NS-Jugendorganisationen gewesen. Die meisten von ihnen waren der NS-Bewegung mit Begeisterung gefolgt. Ihre Vorbereitung auf den Eroberungs- und Vernichtungskrieg, ihre weltanschauliche Ertüchtigung, hatte von ihnen Effizienz, Loyalität, Berechenbarkeit und Gehorsam gefordert. Viele der heimkehrenden Soldaten wollten dieses Bild des starken Soldaten aufrechterhalten, um auf diese Weise den Respekt vor sich selbst zu bewahren.
Die Kinder spürten im Erwachsenwerden, dass ihre Eltern ihnen vieles verschwiegen, was sie in der NS-Zeit erlebt und was sie getan hatten. Viel später erst individualisierten sie die kollektive Frage nach der Schuld der Elterngeneration, wie eine der Interviewpartnerinnen der Sozialwissenschaftlerin Ulla Roperts zu Protokoll gab.
Heute denke ich, die Frage ist nicht nur kollektiv, sondern für uns, für mich persönlich relevant. Habt ihr je daran gedacht, wie eure Kinder euch sehen werden, wenn ihr im Krieg zum Mörder wurdet? Warum haben die Väter nicht daran gedacht, dass sie ihren Kindern auch mal in die Augen sehen müssen?
Gar nicht mehr stellen konnten diese Fragen diejenigen, die kriegsbedingt ohne Vater groß wurden. Bei 5,3 Millionen gefallenen deutschen Soldaten waren es über 1 Million Witwen mit immerhin 2,5 Millionen Halbwaisen.
In unmittelbarer Nachkriegszeit wurden diese Kinder als die Kriegskindergeneration bezeichnet. Der Begriff ist durchaus problematisch, denn beabsichtigt wurde dabei die Konstruktion einer kollektiven Opferschaft der Deutschen.
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit der 50er Jahre wurden Kriegswaisen als besonders schutzbedürftig dargestellt. Demnach benötige man spezielle Methoden bei der Erziehung, da ihr vaterloses Dasein als defizitär empfunden wurde. Vaterlose Kinder seien eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft, da ihnen die Bipolarität von Mutter und Vater fehle. Nur aber diese bringe
Ruhe und Sicherheit und das schöne Gefühl der körperlichen, geistigen und seelischen Geborgenheit. Für Bub und Mädchen ist der Vater der, der alles kann, und die Mutter die, die überall hilft.
Hans Wallasch, Direktor des Caritasverbandes, ergänzte 1954:
Dem Leben in der vaterlosen Familie fehlt die eine Hälfte. Die Deutung der Welt, die klärende Führung, die sorgende Festigkeit, der sichere Schutz.
Diese Haltung entsprach ganz einem Vaterideal, das dem 19. Jahrhundert entstammte. Es hatte nichts mit den Millionen kriegsversehrten Heimkehrern zu tun, die körperlich und seelisch gebrochen waren.
Dennoch, und das ist das Erstaunliche, überlebte der Prototyp Familie. Beide Partner hielten vorerst an einer strengen Geschlechterrollenteilung fest.
Familienpolitisch und gesellschaftlich wurde das Modell der hierarchisch strukturierten heteronormativen Kleinfamilie auch staatlich gefördert. Der langjährige CDU-Familienminister Franz Josef Würmeling war sehr erfolgreich mit seinem Ehemodell, mit dem die Frauen auf ein ausschließliches Dasein in der Familie beschränkt wurden. Dabei besaß die Familie in seinen Augen eine staatserhaltende und staatssichernde Funktion. Sie sollte als Bollwerk gegen kommunistische Einflüsse dienen und somit die Verteidigungspolitik unterstützen.
Millionen innerlich gesunder Familien mit rechtschaffen erzogenen Kindern sind als Sicherung gegen die drohende Gefahr der kinderreichen Völker des Ostens mindestens so wichtig wie alle militärische Sicherung.
Dieses Zitat führt die Schwierigkeiten und den Unwillen der Deutschen bei ihrer Vergangenheitsbewältigung deutlich vor Augen. Eine deutsche Bevölkerung, die nicht fähig zu Reue, zu Trauer, zu Schuldbekenntnissen war. Wir danken unseren Sprecherinnen und Sprechern Martina Flings, Jutta Klavun und Markus Hepp. Mit Musik von Audio Result, Dianke, Hinterheim, Loboloco, Monreville Music Center, Sergei Keremsinov, The Bombbusters und David Chestnut.